So, ihr Lieben, ich kann es irgendwie immer nicht genug erwähnen, wenn ich mir den Gottesdienst so anhöre, bevor man zur Predigt kommt, und dann sieht man einfach nur irgendwie, wie so unglaublich, wie der Geist Gottes arbeitet. Ja, wie der Geist Gottes Dinge einfach in unser Herz hineinlegt und wie die dann hier vorne weitergeben, mit der Anbetung angefangen, und dann baut das einfach immer so weiter auf, und ich bin immer so überwältigt, wie der Geist Gottes arbeitet. So, Morten hat ja schon die Predigt in einer gewissen Art und Weise angekündigt, und er sagte, ja, es geht hier in ständiger Erwartung, genau, der Titel, in ständiger Erwartung. Nun, und was heißt das? In ständiger Erwartung, also ich will jetzt heute nicht über die Häufigkeiten von Schwangerschaften reden oder um das, was dann vielleicht, dass man dann einen Monat lang durcharbeitet und ständige Erwartung immer wieder ist auf den 28., dass dann ja das Gehalt auf dem Konto ist, oder auch nicht um das bevorstehende Weihnachtsfest, auch wenn es ganz wichtig ist und wenn es damit zusammenhängt. Nein, heute ist, so wie Morten es auch schon angekündigt hat, heute geht es um die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist mir irgendwie sehr, sehr wichtig geworden, und ich habe dieses Thema in drei Fragen aufgeteilt. Ja, und deswegen, ich sage es euch in drei Fragen, das heißt, wenn ich bei Nummer drei bin, kann vielleicht der eine oder andere schon mal kurz durchatmen, dass man dann zum Ende kommt. Aber hier möchte ich tatsächlich, so wie dieses Sprichwort sagt, ich möchte bei Adam und Eva anfangen. Ja, wo wirklich von Anfang an einfach nur erklärt wird und wie das Ganze so wunderbar einfach nur vom Geist Gottes zusammengefügt wurde. Frage Nummer 1 und Rubrik Nummer 1 ist: Was hatte Gott geplant? Wenn wir uns jetzt mal direkt am Anfang das erste Buch Mose aufschlagen, dann können wir in Kapitel 2 uns einfach mal durchlesen, die Schöpfungsgeschichte. Also das, was Gott damals vor circa 6000 Jahren vollbracht hatte. Gott hat das Paradies und die Erde in einer absoluten Perfektion geschaffen, in seiner absoluten Vollkommenheit. Und Gott, als Krone der Schöpfung, schafft er den Menschen und setzt ihn in das Paradies mit ein. Gott pflegt Gemeinschaft mit diesem Menschen. Warum? Weil der Mensch noch sündlos ist. Gott kann in seiner Heiligkeit mit Adam und Eva in Gemeinschaft sein, weil noch keine Sünde da ist. Nun, aber jetzt kommen wir zum mittleren Teil des zweiten Kapitels, und da sagt Gott schon etwas ab Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Also isst dich satt, auch mit Orangen und Mandarinen. Aber von dem Baum der Erkenntnis und des Garten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Bis hierhin ist alles gut. Ja, Adam und Eva leben in einem perfekten Garten. Adam und Eva dürfen alles genießen, was Gott in seiner wunderbaren Vollkommenheit für sie geschaffen hat. Kapitel 3 beginnt aber mit der Sündenfall. Jetzt kommt hier, zuallererst kommt jetzt hier der Teufel auf den Plan. Wer ist der Teufel? Wer ist Satan? Viele in der heutigen Zeit glauben, dass das eher eine fiktive Person ist, also oder überhaupt etwas Ausgedachtes, das vielleicht noch so im dunklen Mittelalter so ein bisschen genutzt wurde, um ein Argument dazu haben, Hexen zu verbrennen zu können. Ja? So, und dann sagt man aber, Heute, nee, wir sind so aufgeklärt. Nein, heute gibt es keinen Teufel. Aber die Bibel sagt uns da definitiv was anderes. Und hier in Kapitel 3 ist es jetzt so, der Teufel tritt auf den Plan. Und das Kapitel fängt damit an, da steht, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Nun, zuerst, um das Ganze vielleicht so ein bisschen zu verstehen, wer war der Satan? Satan war eigentlich einer der größten Engel überhaupt damals im Himmel. Satan war ein wunderschöner Engel, einer der größten, einer der mächtigsten Engel überhaupt. Und jetzt steht hier, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld. Nun, wenn wir mal in den hebräischen Text reinschauen, dann steht anstatt das Wort listig, kann man auch das Wort für klug nehmen. Also man könnte auch sagen, die Schlange war klüger als alle Tiere auf dem Feld. Und jetzt kommt dieses Zusammenlegen von Klugheit und List. Erst als der Teufel in diese Schlange hineinkommt, also die Schlange als Medium benutzt, wird die Klugheit der Schlange zur List. Und wir wissen auch heute, der Satan hasst alles, was irgendwie mit Gott zu tun hat. Und jetzt kommt er zu Eva und sagt, hat Gott wirklich gesagt, oder sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und man merkt schon in dieser Frage diese List. Ja, vorher lesen wir, Gott hatte so eine absolut reiche Fülle für Adam und Eva dargestellt, dass sie sich satt essen konnten, bis hinten gegen, nur zwei Bäume durften sie nicht anfassen. So, und dann kommt der Satan und fragt, sollte Gott gesagt haben, dass ihr keine Frucht essen dürft? Ja, und dann kommt Eva, so hat Gott das nicht gesagt. Gott hat gesagt, wir dürfen so und so alles essen, aber nur das und das dürfen wir nicht anfassen. Und die Schlange geht aber dann weiter und sagt, ihr werdet keinesfalls sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. So, und jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Das, was macht die Schlange hier? Also der Teufel, der geht auf diese Ebene, dass er sagt, sondern Gott weiß, und er sagt, ihr werdet auf keinen Fall sterben. Das heißt, er begibt sich auf diese Ebene, das, was Gott gesagt hat und das, was ich sage, auf die gleiche Ebene. Ja? Und er stellt Gott quasi zur Seite und sagt, nein, so hat Gott es nicht gemeint. Sondern Gott weiß, dass wenn ihr davon essen werdet, werden euch die Augen geöffnet werden. Das heißt, er gibt der Eva das Gefühl, hey, du bist eigentlich komplett blind. Du rennst hier irgendeinem Gott hinterher. Ja gut, der hat dir hier ein paar Bäumchen hingestellt. Aber guck mal, dieser Baum da hinten, ach, der wäre doch mal was. Und dann steht hier, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre. Und das ist genau das Problem auch für uns in der heutigen Zeit. Die Lust der Augen. Der Teufel hat es geschafft, in diesem kurzen Gespräch in Eva den Keim der Sünde hineinzulegen. Nun aber, was ist dieser Keim der Sünde? Ich habe mir ganz viel Gedanken darüber gemacht und Ja, man kennt dann vielleicht so Worte wie Erbsünde und Ursünde und die Sünde und dann das Neue Testament, wenn man das durchblättert, dann wird nur noch von Sünde gefühlt gesprochen. Aber was war das dann eigentlich? Was hat der Teufel in Eva da hineingelegt? Und ich durfte eine Textstelle entdecken, und zwar finden wir die in Hesekiel 28. Ich werde das Kapitel nicht ganz durchlesen, weil das wäre definitiv zu viel, aber ihr dürft es gerne mal zu Hause machen. Lest euch mal Kapitel 28 aus dem Hesekiel-Buch durch. Dort wird beschrieben, wer der Teufel überhaupt ist. So, und wenn wir jetzt mal hier hineinschauen in dieses Kapitel, dann spricht in Vers 2, steht dort: So spricht Gott, der Herr, weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott. Und dann geht diese Beschreibung vom Teufel geht weiter. Vers 5. Durch deine große Weisheit und deinen Handel hast du dein Reichtum gemehrt und wegen deines Reichtums hat sich dein Herz überhoben. Und dann geht es weiter in Vers 6. Darum spricht Gott, der Herr, so, weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast. Verstehen wir, was da passiert? Erhoben, überhoben, gleichgestellt. Es ist ganz langsam, ganz schleichend. Und wir sehen genau das gleiche Prinzip auch hier, wie der Teufel an Eva dran geht. Ganz leise, ganz sachte. Und sollte Gott wirklich gesagt haben, nein, das glaube ich nicht. Das muss eigentlich anders gemeint sein. Und schau dir doch mal diese Frucht an. Und das ist doch viel besser für dich. Eva gibt die Frucht weiter an Adam. Und ich weiß immer, manchmal, gerade wenn man so in brüderlichen Kreisen dann zusammensteht, dann wird dann immer auf die Frau geschimpft. Ja, hätte die Eva doch einfach mal diese Frucht nicht gegessen, ja, dann würden wir heute wahrscheinlich immer noch im Garten Eden sein. Aber wisst ihr, was hier steht in diesem Kapitel 3, Vers 6, ganz zum Schluss, und dann steht hier, und sie nahm von der Frucht und aß, und sie gab davon ihrem Mann, der bei ihr war. Ich persönlich glaube, Adam war kein Deut besser als Eva. Der hat ganz genau gesehen, was da so abging. Er hat gesehen, dass oder wie Eva verführt wurde. Und ich glaube, dass Adam die Chance verpasst hat, und Eva zu sagen, nein, das ist so nicht. Gott hat uns da eigentlich was ganz anderes gesagt. Aber er lässt sich von Eva überreden. Und somit hat Adam diese Erbsünde auch in sich. Und jetzt, da Adam und Eva beide das in sich tragen, was passierte dann? Sie bekamen Kinder und die Erbsünde ging sofort über. Und Kain bekam Kinder und es ging weiter. Und die nächsten Generationen bekamen Kinder und es ging weiter und weiter. Und bis heute hast du in dir seit der Geburt die Erbsünde und hat der Mensch die Erbsünde in sich. Und was so irgendwie bezeichnend für diese ganze Szenerie ist, ist der Vers 10. Und er antwortete, also in Vers 9 fängt es an, da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Adam, woher weißt du, was Furcht ist? Aber Adam wusste durch diesen Fall, was es heißt, entblößt zu sein, einfach nur nackt vor Gott dazustehen. Und wir sehen hier diese eine unglaubliche Sache: Sünde tötet von innen. Und wir sehen im Nachgang, als Gott den Fluch ausspricht, Sünde tötet von außen. Vorher durften Adam und Eva in dieser absoluten Heiligkeit mit Gott stehen. Und jetzt Furcht. Jetzt pure Angst vor dieser Heiligkeit Gottes. Nun, und Gott muss jetzt einfach, weil er nicht mit Sünde zusammen sein kann, einen Fluch über Mensch und Tier aussprechen. Und er schickt Adam und Eva in die Verbannung aus seiner Gegenwart. Aber Verbannung braucht ein Ziel. Wohin denn? Johannes 12, 31, da sagt Jesus, dass der Satan der Herrscher dieser Welt ist oder der Fürst dieser Welt. Und Paulus geht sogar noch einen Ticken weiter und sagt in 2. Korinther 4, 4, er ist der Gott dieser Welt. Ja, also Gott konnte mit Adam und Eva in diesem Paradies nichts mehr anfangen. Warum? Weil sie Sünde in sich hatten. Gott musste diese Sünde raustun und wohin? Ja, da wo auch Sünde ist. Da in den Herrschaftsbereich des Satans. Und wir sehen in Jakobus Kapitel 1, Vers 3 und 13 und 5, 13 bis 15, Jakobus Kapitel 1, 13 bis 15, da können wir diesen Verfall des Menschen, können wir da so unglaublich krass beschrieben sehen. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern, jetzt kommt's, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber gebiert, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Der absolute Verfall des Menschen von etwas Ewigem zum Tod. Aber Gott hatte natürlich, so wie wir heute wissen dürfen, einen wunderbaren Plan gehabt. Und er hat diese erste Prophezeiung in der Schrift an Adam und Eva direkt weitergegeben und hat gesagt, durch deinen Samen wird jemand kommen, der die Menschheit wieder befreien wird. Und Adam gibt Eva den Namen. Ja? Er gibt Eva, Eva. Er nennt sie Eva und Eva heißt übersetzt aus dem Hebräischen Leben. Und wir sehen da schon, nach meiner Ansicht, diese Sehnsucht danach, wieder zurückzukommen, wieder lebendig zu werden. Und auch selbst Eva hat dieses in sich. Und als Kain und Abel geboren werden, das können wir in Kapitel 4, 1 lesen, dann steht da, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und Kain bedeutet Erwerb oder Gewinn. Und dann steht hier, und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber als ich mich da so hineinversetzt habe, als wenn ich diese Sehnsucht von Eva gespürt habe, so, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn, der mich wieder zurückbringen könnte. Aber wir sehen schon spätestens bei Abel, wird Eva eine Sache bewusst, dass in diesem Mensch, in diesem kleinen Menschen schon Sünde herrscht. Und Abel bedeutet dann Hauch, Nichtigkeit, Vergänglichkeit. Und ich glaube, seitdem ist in diesen Menschen eine Sehnsucht nach Erlösung. Und auch selbst in der heutigen Zeit, ja, ich glaube, wir kennen bestimmt jeder, irgendjemanden, der schon mal mit der Frage konfrontiert wurde, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und Römer 8, da beschreibt es Paulus so, dass er sagt, die Schöpfung seufzt und sehnt sich nach Erlösung. Gott wollte eigentlich einen Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen, der für ihn auf der Erde herrschen sollte und dabei in enger Beziehung zu ihm steht. Aber wo befinden wir uns heute? Das ist Punkt Nummer 2. Wo befinden wir uns heute? Wo stehe ich? Warum diese ständige Frage immer noch, was ist der Sinn des Lebens? Und ich glaube, dass die Gesellschaft in der heutigen Zeit einfach nur diese Frage immer wieder stellt, weil sie erstens den Schöpfer dahinter nicht kennt oder auch nicht kennenlernen möchte. Und zweitens, weil der ursprüngliche Sinn des Menschseins, weil der nicht erkannt wird. Und wenn wir dann mal schauen, so das, was Gott am Anfang geplant hatte, ich habe das jetzt mal so in die drei Bs aufgeteilt, ja. Menschen sollten bevölkern, bebauen und bewundern. Gott gibt Adam und Eva diese Möglichkeit, in einer Ehe, die er schon von Anfang an da vorbereitet hat, und er sagt ja, ihr werdet ein Fleisch sein, Mann und Frau kommen zusammen. Das heißt, ihr beide, ihr dürft diese Welt bevölkern, ihr dürft damit anfangen. Ihr sollt es nicht alleine tun, aber ihr dürft damit anfangen. Und dann bebauen, ihr dürft alles das, was ich hier schon vorbereitet habe, dürft ihr weiterführen. Ich habe euch etwas Perfektes gegeben und ihr dürft es weiterführen. Und ihr dürft in ständiger Anbetung zu mir stehen, ihr dürft bewundern. Und stattdessen bewegt sich der Mensch aber in einer ständigen Abwärtsspirale. Immer weiter bergab. Geprägt von Hochmut. Und eigentlich, wenn wir uns das mal so überlegen, ist dieses Bild total paradox. Der Mensch denkt, er ist hier und Gott sagt, no, du bist da. Und wir können das wirklich so wortwörtlich nehmen. Das Alte Testament ist ein Bilderbuch des Neuen Testaments. Und wir dürfen aus dem Alten Testament die Geschichten können wir so nehmen, weil Gott die Geschichte einfach nur so laufen lässt, dass wir aus dem Alten Testament gewisse Geschichten und Bilder nehmen können, um sie einfach besser zu verstehen. Und da, dieses Bild mit der Abwärtsspirale einfach mal wirklich zu verdeutlichen, möchte ich einfach mal das Buch Richter anbringen. Das Buch Richter, das zeigt uns, wie der Titel schon sagt, die sieben Richter, ja, von Israel in einer Zeit, wo Israel keinen König und keinen ständigen Führer oder Leiter hatte. Und das Buch ist schon wirklich sehr interessant, weil dieser Satz wirklich sehr prägend ist. Und sie taten alle, was recht war in ihren Augen. Und ich glaube, dass man das wirklich so einfach mal stehen lassen kann. Wenn der Mensch, geprägt von Hochmut, indem er den Teufel ja eingelassen hat, dann tut, was recht in seinen Augen ist, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn man da unten ist. Und das Buch zeigt einfach so ein wirklich ein sehr gutes Bild. Im ersten steht dann, jeder hat recht, was in seinen Augen war. So, und dann fängt das Volk an zu sündigen und geht in den Götzendienst. Und was schickt Gott dann? Gott schickt Gericht. Und dieses Gericht ist dann meistens in Form von umliegenden Völkern geschehen worden, sodass die in das Land Israel eingefallen sind und dann das Volk versklavt haben und unter ihre Herrschaft gebracht haben. So, und wir sehen, ab dem ersten Richter, dann wird ein Richter von Gott aufgestellt und dieser Richter schenkt dem Volk Israel dann wieder Befreiung. So, und dann ist dieser Richter weg und dann steht da, und das Volk verfiel wieder in Sünde. Und dann, das Volk schrie zum Herrn und der Herr erhörte sie und er erweckte Richter Nummer 2. Und das geht immer so weiter. Nur das Problem ist, dass hier der Punkt zwischen dem ersten Verfall, bevor der erste Richter aufkommt, und dem Punkt zwischen dem zweiten Richter, dieser Verfall, immer tiefer ist. Immer tiefer. Und wir sehen dann diesen einen unglaublichen ersten Vers in Richter Kapitel 13, dort, wo Simsons Geburt beschrieben wird. Ja? Und Simsons Geburt ist dann der Auftakt quasi zum Richter Nummer 7. Und dort steht dann, aber die Kinder Israels taten wieder, ja, war ja schon vor ein paar Mal vorher, was böse war in den Augen des Herrn, da gab sie der Herr in die Hand der Philister 40 Jahre lang. Und dann Szenenwechsel. Dann steht sofort in Vers 2, es war aber ein Mann von Zorea, vom Geschlecht der Daniter, namens Manoach, und seine Frau war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Eine Sache fällt bei diesem Richter, bevor er überhaupt in Aktion tritt, sofort auf. Vorher, die ganzen Male, schreien die Kinder Israels immer wieder zum Herrn und sagen, befreie uns bitte von unseren Bedrückern oder Erdrückern. Und hier nicht. Das Volk Israel schreit gar nicht mehr. Die finden sich einfach mit dieser Situation ab. Und jetzt soll Simson, ein Nasiräer, ein von Gott Geweihter, soll das Volk Israel befreien von den Philistern. Aber dann ist die Frage, wer waren die Philister überhaupt? Nun, die Philister sind immer wieder und ständige Widersacher gegen Gottes Volk. Und immer wieder sehen wir, warum dieses war, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, dass sie so einen glühenden Zorn gegen Gottes Volk immer wieder hatten. Und ich will mit dieser Frage, wo befinden wir uns, will ich jetzt nicht die allgemeine Gesellschaft darstellen, weil das ist irrelevant für uns. Wir wissen ganz genau, die Menschen, die sich bewusst gegen Gott stellen, die haben ein ganz bestimmtes, vorbereitetes Ziel. Aber jetzt geht es um die Christenheit. Wo befindet sich die Christenheit? Und das Volk der Philister steht als Sinnbild für Vermischung. Sie haben damals, auch schon zu Zeiten Josuas, konnten sie immer wieder nicht die Grenzen zu diesen Philistern ganz klar befestigen und somit konnten die Philister immer wieder in dieses verheißene Land mit einfallen. Und bei Simson war es jetzt genau so, dass anstatt Befreiung von ihm herrschte, erfolgte Vermischung. Simson hatte eigentlich einen ganz klaren Auftrag von Gott. Du sollst mein Volk befreien. Und was tut er? Er vermischt sich mit dem Volk. Er geht sogar so weit, dass seine erste Frau eine Philisterin ist. Und selbst als seine Mutter ihm sagt, hör mal, wir haben auch genug Mädels hier bei uns im Volk. Nö, nee, die ist schöner. Es war ihm völlig egal. Und anstatt Kampf gegen diese Philister, erfolgt über seinen kompletten Zeitraum eine Hingabe der Begierden. Der Philister, der Simson, der hatte definitiv ein schwerwiegendes Problem mit Frauen. Und das können wir so in diesen vier Kapiteln, wo sein Leben beschrieben wird, können wir das immer wieder sehen. Immer wieder, dann ging er hinab nach da und ach, da war eine Hure, dann ist er einmal da reingegangen und ja, und die Frau, die fand er auch ganz toll, dann ist er auch nochmal da hingegangen. Das war alles andere als Kampf. Anstatt mit Gott, lieber selbst durch eigene Kraft. Wir sehen das ganz, ganz speziell, wo er mit seiner großen Liebe Delilah sein Techtelmechtel da hat. Und dann kommen die Fürsten zu Delilah und sagen, ich finde mal heraus, woher der überhaupt seine ganze Kraft hat. Weil jedes Mal war das so, immer wieder, wenn die Philister kamen und dachten, jawohl, jetzt haben wir den und jetzt töten wir den oder was auch immer, dann machte der irgendwie nur einmal so, nahm dann eben mal kurz ein Stadttor auf seine Schulter und ging damit auf den Berg. Also die hatten absolut keinen Punkt, wo sie ihn angreifen konnten. Aber dann sehen wir hier wieder eine List. Und die fünf Fürsten der Philister bieten jeder 1100 Schekel. Das ist eine ungeheure Summe zu der damaligen Zeit. 5500 Schekel für so einen Mann. Ja, und die Delilah fand das wahrscheinlich reizender, diese 5500 Schekel zu haben als den Simson. Und dann wird er an diesem Abend immer wieder gefragt, ja, Simson, kannst du mir nicht sagen, woher denn deine Kraft besteht? Ja, und dann, ja, dann ist das hier die Bindfäden, da musst du mich mit ganz frischen Bindfäden. So. Und dann, ja, die Philister kommen. Fupp. Als wären die angesenkt. Und dann frische Seile. Ja, die Philister kommen, ja, zack, wieder nicht. Ja. Meine Haare in den Webblock einspannen. Die Philister kommen, ja, dann reißt er halt den ganzen Webblock mit raus. Aber eine Sache, die wir hier sehen, er spielt. Erstmal Bindfäden, dann Seile, dann Haare. Es geht immer näher zu dem, was seine Kraft wirklich ausmacht. Und anstatt Feindschaft wirklich gegen dieses Volk der Philister zu haben, ist lieber Liebe, lieber Intimität. Simson möchte nicht gegen die Philister kämpfen. Na gut, vielleicht steht das irgendwo in seiner Stellenbeschreibung, aber Simson liebt es viel lieber, intim zu werden mit seinen Feinden. Und er liebt es sogar so lange, bis er im Gefängnis aufwacht. Aber was ist das Gefängnis? Wie wurde er da hineingebracht? Indem er so lange gespielt hat mit der Sünde und sich dann noch von Delilah dann noch hat abfüllen lassen am Ende und er in einem ruhigen Schlaf versank und wo dann die Philister kommen konnten und einfach Haare ab. Und dann steht da so ein unglaublicher Satz und der Geist Gottes wich von Simson. Aber die Philister, die wollten natürlich noch auf Nummer sicher gehen und stechen ihm dann beide Augen aus. Und jetzt, Simson vollkommen verlassen, im Gefängnis, von Gott verlassen, von seiner eigenen Kraft verlassen. Simson, du bist komplett am Boden. Und was ist das für ein Bild für unsere heutige Zeit? Und so beim Nachdenken ist mir so ein Satz eingefallen: Gottes Volk umgeben von Christen. Was heißt das? Es gibt heute so viele Menschen, die schreien, ja, Gott über alles, Jesus, wir lieben dich, Power to Jesus und sonst noch irgendetwas, aber das ist nichts. Ökumene um jeden Preis und schön unter dem Deckmantel der Liebe Gottes. Weil, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, ja, dann können wir ja machen, ne? Können wir alles machen. Wir können einfach die Sünde so durchziehen. Ist, ja, gut, klar, Gott hat vorher beschrieben, nee, Homosexualität, nein, das ist nicht gut. Aber hey, wenn sich zwei Menschen lieben, dann kann Gott, ein Gott der Liebe kann doch nicht dagegen sein. Äußerliche Gottverehrung, aber innerlich eine absolute Herzenshärte durch Sünde und Süchte. Man denkt, man hat den Teufel und seine eigene Begierde hat man im Griff. Das schaffe ich schon. Simson, ne? Ich hab meine Kraft, ich komme da schon durch. Und man denkt manchmal so gefühlt, also ich spreche jetzt auch von mir, man denkt, man hat den Teufel so im Griff und man hat das dann irgendwie so im Kopf, dass der Teufel dann irgendwie, weiß ich nicht, morgens dann mit Krachen durch die Vordertür kommt und sagt, moin, so, heute Lektion, weiß ich nicht, Pornografie oder heute machen wir Stolz, heute machen wir Lüge. Und wir sind perfekt in Ausreden. Ja, nee, doch, also so schlimm war das jetzt nicht. Ich habe es ja nicht richtig gemacht. Und wir sehen, dieses Prinzip von Adam und Eva hat sich bis heute nicht verändert. Eva war es. Nein, die Schlange war es. Ja, verstehen wir? Das ist noch, also wir schaffen es noch nicht mal, uns dann selbst einzugestehen, dass wir gerade komplett voll in der Hand des Teufels sind. Und Simson spielte sogar mit der Sünde. Die Frage ist, wir auch? Und ich glaube, dass wir dann manchmal plötzlich in einem Gefängnis aufwachen. Simson hatte das verloren, worauf er sich immer verlassen hat. Aber sein Hochmut war dann in diesem Gefängnis komplett gebrochen. Und erst im Gefängnis hat er dann verstanden, eigentlich hätte ich doch von Gottes Kraft abhängig sein müssen. Ich sollte durch seine Kraft seinen Plan durchführen. Aber verlasse ich mich auf meine eigene Kraft, kann der Satan seinen Plan ungehindert durchführen. Soweit müssen wir mal denken. Komm, versuche ich durch meine Kraft, da aus dieser Situation herauszukommen, kann der Teufel seinen Plan durchführen. Weil wir müssen nicht denken, dass wenn Jesus ihn am Kreuz besiegt hat, ein für alle Mal, das ist gar keine Frage. Aber dass er dann an Lust verloren hat, uns anzugehen, definitiv nicht, weil das stachelt ihn noch viel, viel mehr an, damit er uns zu Fall bringen kann, uns so vernebeln kann und so blind machen, uns die Kraft von oben raubt, sodass wir in einem Gefängnis sind. Wo befinde ich mich gerade? In Süchten oder im Gefängnis? Oder in Gottes Abhängigkeit und ständiger Erwartung auf sein Wiederkommen. Und ich bin so dankbar für die Anbetung vorhin, die Yannick da gebracht hat und dass er da schon so ein bisschen den Weg dann schon einfach mal dahin gezeigt hat. Und ich glaube, Gott wusste, diese innere Unruhe, diese Unzufriedenheit, diese Unzulänglichkeit kann nur durch eine Tat beruhigt werden. Und das ist die Frage, was erwartet uns? Das Opfer seines Sohnes am Kreuz ist für mich, für dich und für uns alle. Für alle Menschen auf der Erde, für alle seit Adam und Eva, die über diese Welt gelaufen sind, bis zum heutigen Tag und auch noch für die in Zukunft, bis zu seiner Wiederkunft. Und Gott wusste direkt von Anfang an, dass mit dem Guten im Menschen nichts anzufangen ist. Ich habe, glaube ich, schon einer der letzten Predigten gesagt, wenn ich dann jedes Mal höre, wenn irgendwelche Psychologen mir erzählen wollen, im Grunde genommen sind wir doch eigentlich gut. Dann kräuseln sich bei mir die Fußnägel, habe ich damals gesagt. Dann kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, zeig mal. So, und dann habe ich gesagt, okay, nein, das tue ich nicht. Aber das ist definitiv, das soll die Aussage jetzt nicht schwächen. Also es ist immer noch so, der Mensch ist nicht im Grunde gut. Definitiv nicht. Wisst ihr warum? Ganz einfach. Weil der Teufel damals bei Adam und Eva schon alles zerstört hat. Aber durch den Tod Jesu war der Zugang zum Schöpfer wieder möglich. Und ich glaube, ihr kennt auch dieses Bild, also in diesem Jüngerschaftsbuch ist das auf jeden Fall so illustriert. Dann sehen wir einen Berg, eine große Schlucht. Und dann steht hier der Mensch, auf der anderen Seite steht Gott. Und in der Mitte das Kreuz, wo Jesus meistens aufgeschrieben ist. Und ich finde dieses Beispiel aus, oder diese Begebenheit, ist kein Beispiel, eine Begebenheit aus Lukas 23, wo Jesus da inmitten von diesen Verbrechern auf Golgatha ist und dann, wo der eine am Spotten ist, ja Jesus, hier, wenn du kannst, dann kannst ja du erstmal runtergehen, kannst uns auch noch mitnehmen. Und dann sagt der andere, ey, hör auf zu spotten, ey, wir sind hier absolut rechtfertigt, sind wir hier oben und hängen hier an dem Kreuz, aber dieser da, der hat nichts getan. Und dann so ein einfaches Gebet und er sagt, Jesus, denke an mich, wenn du mit deinem Königreich wiederkommst. Und so, und dieses einfache Gebet reicht einfach nur dafür aus, dass Jesus dann zu diesem Mann sagen kann, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also wenn wir das uns jetzt mal einfach so vorstellen, ja, der Mann steht wirklich schon mit seinen Füßen an der Kluft, der hängt am Kreuz, der hat nicht mehr lange, der steht wirklich mit seinen Füßen direkt vor dieser Schlucht und dann sieht er aber, da hängt der Sohn Gottes und ich möchte mein Leben an ihm übergeben, weil ich weiß, ich stürze sonst hinab. Und jemand hat mal gesagt, ein Zitat, Gott bestraft dich nicht, weil du Sünder bist, sondern weil du freiwillig Sünder geblieben bist. Und da hängt der Sohn Gottes und dieser Mann am Kreuz, dieser Verbrecher, der sagt, ich möchte mein Leben freiwillig an Jesus übergeben. Und dann sieht man dieses eine Bild, was ich persönlich so krass irgendwie fand. Dem einen Verbrecher wird das Kreuz zur Rettung, dem anderen Verbrecher wird das Kreuz zum Gericht. Und wir dürfen uns einfach nur so über dieses wunderbare Versprechen freuen, das Kreuz der Rettung. durch Christus Erlösung meiner Schuld vor Gott. Durch Christus befreit von der Erbsünde. Jesus hat am Kreuz eigentlich nichts anderes getan, als diesen Keim, diese Erbsünde zu nehmen und aus jedem von uns, der da vor dem Kreuz steht, herauszureißen. Und ein einfaches Gebet befreit. Und wir können in 1. Timotheus 2,4 können wir dieses wunderbare Versprechen lesen, was Paulus da an dem Timotheus schreibt, und er sagt: Denn Gott ist der, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Und so eine unglaubliche Wahrheit, die Jesus dann auch noch in Matthäus 25, Vers 41 sagt, wo er sagt, dann wird auch denen, die zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln, also seinen Dämonen, bereitet ist. Also Jesus hat im Grunde, also oder Gott hat vor Erschaffung der Welt, hat er diese Hölle nicht geschaffen für dich als Mensch. Nein, Gott hat es eigentlich geschaffen für den Teufel, für die Dämonen. Aber wenn ich mich freiwillig als Sünder dagegen sträube, diese wunderbare Gnade anzunehmen, ja, dann bin ich auch freiwillig in der Hölle. Viele Menschen sagen so, ja, wie kann das denn sein? Ein liebender Gott, der kann das doch nicht so machen, dass der Menschen in die Hölle schmeißt. Es war auch von vornherein nicht so gedacht, dass der Mensch für die Hölle bereitet ist. Der Mensch war für das Paradies bereit, für die Gemeinschaft mit Gott bereitet. Aber wir, durch diesen Hochmut, dadurch, dass wir dem Teufel in unserem Leben vielleicht Freiraum geben, wenn wir noch nicht diese Gnade und diese Errettung erfahren haben, dann ist es einfach so, und das wirst du nicht leugnen können, wenn du freiwillig Sünder geblieben bist, dann bist du freiwillig in der Hölle, ganz einfach. Und es gibt keinen anderen Ausweg. Willi hat es vorhin im Gebet erwähnt, dieser Turmbau zu Babel, wo die Menschen versucht haben, da so hoch mit dem Turm zu kommen, dass sie in die Nähe Gottes kommen konnten. Es gibt es einfach nicht. Und wir müssen uns das mal vorstellen. Adam und Eva war das erste Geschöpf. Und wie ist es, wenn das etwas als erstes ist? Das ist etwas ganz Besonderes. Nicht, dass Gott uns jetzt abwertig behandelt, das will ich damit nicht sagen, aber diese Zeit von Adam und Eva und Gott, diese Gemeinschaft, die war definitiv etwas ganz Besonderes. Und als dann Sünde in Adam und Eva hineinkam, dann hat Gott sie aus dem Garten herausgetrieben. Und wenn Gott vor Adam und Eva nicht Halt macht, dann sorry, vor dir auch nicht. Jesus bereitet für jeden seiner Kinder eine Wohnung, eine Heimat. Und Paulus erklärt, wie das Ganze ablaufen wird. Und ich war einfach nur so überwältigt von diesem Ganzen, wie der Paulus das hier so wunderbar einfach nur beschreibt in 1. Korinther 15. Das ist 58 Verse, die wollte ich mal eben mit euch durchlesen, damit wir bei einigen fallen schon die Kinnladen runter. Nein, wir kommen schon langsam zum Schluss. Ich möchte nur gerne ein paar Verse da rausnehmen, die das einfach ganz so wunderbar beschreiben. Ja? 1. Korinther 15, in den ersten 11 Versen, da zeigt der Paulus uns auf dieses Zeugnis von Jesus Christus, wie er auferstanden ist aus den Toten, und dass es Menschen gab, genügende an der Zahl, die ihn auch so gesehen haben. So, und dann geht der nächste Abschnitt weiter, da wo dann die Auferstehung der Toten erklärt wird, warum das Ganze denn überhaupt so sinnvoll ist. Und dann sagt der Paulus hier in Vers 21, also 1. Korinther 15, 21, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, also durch Adam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen, durch Jesus Christus. Und Philipper 3, da wo Yannick gestockt hatte, sagte Philipper 3, sage ich zu Esther, bestimmt Vers 10 und 11, der nimmt mir bestimmt meine Verse weg. Und sagte er dann doch noch 20, dann dachte ich, Glück gehabt. Dann dachte er, aber hier in Philipper Kapitel 3, Vers 10 und 11, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Und dann weiter zurück in Kapitel 15 im 1. Korintherbrief, die Verse 35. Aber jemand könnte meinen oder einwenden, wie sollen die Toten auferstehen und mit was für einem Leib sollen sie auferstehen oder kommen? Und dann kommt die Antwort ab Vers 42. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Was will Paulus damit sagen? Das hier. Hier. Dieser Körper hier. Das, was komplett zerbrechlich ist, was von Schuld und Sünde quasi durchtränkt wurde vom Teufel, das kommt irgendwann alles weg. Aber es wird auferweckt in Unverweslichkeit, etwas, was ewig Bestand hat, das hat nicht ewig Bestand. Da sind wir bald unter der Erde und dann das Ende mit dem hier. Aber wir werden auferstehen, die sterben vor der Wiederkunft Christi, die werden die kommen unter die Erde und werden dann auferstehen in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, ich denke, das können wir alle bezeugen in unserem Leben, und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben oder noch tragen, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Also mehrere Beispiele, die der Paulus hier einfach mal gegenüberstellt. Und dadurch wird dem Tod die Macht genommen. Und ich glaube, diesen Abschnitt kennen wahrscheinlich sehr viele. Wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Das, was der Teufel uns immer wieder hineingelegt hat oder versucht hat damals bei Adam und Eva und wodurch wir heute aber befreit worden sind. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht unvergänglich bleibt, ist im Herrn. Und 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 13 bis 18, da gibt der Paulus uns einfach nochmal so einen Blick darauf, wie das Ganze in der Abfolge so sein wird. Ja, weil viele Menschen damals gedacht haben, ja, wenn ich entschlafen bin, dann bin ich halt weg.
So, aber der Paulus, der gibt uns hier eine Hoffnung und der sagt, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wie die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus, ganz wichtig, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Wie wunderbar. Was für eine unglaubliche Hoffnung dürfen wir haben. Wir dürfen uns damit trösten. Wir dürfen sagen, ey, das dauert alles nicht mehr so lange. Und wir dürfen das einfach mal hinausschauen in diese Welt und wir dürfen wissen, dass da, das geht sowas von definitiv dem Abgrund entgegen und wir dürfen wissen, völlig egal, ich gehe da nach oben. Wenn ich diese Gewissheit habe, dass ich durch Christus Erlösung haben darf und errettet bin. Und die Toten, die dann aber nicht in Christus entschlafen sind, die werden dann ihr großes Wunder vor Gottes Thron erleben. Die werden dann mit dem Tod und dem Totenreich in den Feuersee geworfen. Das, was ich vorher schon mehrmals erwähnt hatte. Und Offenbarung 21 gibt uns diese wunderbare Perspektive darauf. Wir dürfen die Perspektive darauf haben, dass Jesus uns erwartet und einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird. Ein neues Jerusalem, was die Hauptstadt dieser neuen Erde sein wird. Es wird die heilige Stadt sein. Wir dürfen in dieser Heiligkeit oder in diesem Allerheiligsten, in Gottes Gegenwart ein- und ausgehen, ständig da sein. Genauso wie Adam und Eva damals. So dürfen wir darauf hoffen und dürfen darauf vertrauen, dass wir da bei Gott sein werden und dass wir in ständiger Gemeinschaft mit Gott leben dürfen. Und ich möchte mit den letzten zwei Versen der Bibel abschließen. Und ihr dürft, wenn ihr das genauso empfindet, ein kräftiges Amen dann dazu sagen. Danach möchten wir aufstehen und beten. Offenbarung 22, 20 und 21. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.